Herzlich willkommen zur 34. Folge Kaffeestulle Gin. Hi Emmy.
Hallo Anna.
Wir hoffen, dass die Tonqualität heute so ist wie gewohnt. Wir haben nämlich heute kein Mikro.
Nee, wir machen das jetzt direkt mit dem Mikro aus dem Laptop, weil wir hier kleine technische Engpässe hatten.
Ja, oder Schusseligkeitsengpässe, so kann man es auch nennen. Ich habe nämlich das Mikro und das Adapter an der Ostsee im Ferienhaus stehen lassen. Da steht's gut.
Und obwohl ich dann losgefahren bin und mein Mikro geholt habe, wurde der fehlende Adapter dann leider erst im zweiten Schritt bemerkt.
Also machen wir das jetzt so.
Ja, also, ne? Wir hoffen, die Qualität ist okay. Wir haben das getestet und für gut befunden.
Gut genug auf jeden Fall.
Ja, genau.
Wir wollten auch auf gar keinen Fall heute ausgerechnet die Folge verschieben oder ausfallen lassen oder irgendwas, weil wir uns nämlich heute mit einem, wie wir finden, sehr wichtigen Thema befassen.
Ja, und zwar geht es um Paragraf 219a des Strafgesetzbuches. Die Diskussion ging ja in den letzten Wochen sehr intensiv durch die Medien und dazu möchten wir auch gerne mal einige Dinge sagen.
Wir haben das heute schon auf unserem Instagram-Account mal angeteasert sozusagen, dass wir uns damit beschäftigen und haben versucht, so ein paar Stimmen einzufangen zum Thema. Und eigentlich ist, finde ich, bei solchen Themen jedenfalls meine Bubble bei Instagram immer sehr homogen.
Ja.
Das ist diesmal nicht der Fall, was ich aber auch ganz interessant finde. Ich habe auch nochmal geguckt, unsere liebe Podcast-Kollegin Sandra, der Blog heißt Wortkonfetti. Der Podcast heißt Vereinbarkeit is not a Kinderspiel. Den kann ich euch auch sehr empfehlen. Die hat darüber auch schon geschrieben und wenn man die Kommentare da liest bei Instagram, dann weiß man auch Bescheid, was geboten ist, denn es gibt da durchaus sehr, sehr kontroverse Meinungen.
Ja, man zieht dann irgendwie auch immer gleich die sehr stark polarisierenden Persönlichkeiten an, habe ich das Gefühl.
Du sagst Persönlichkeit, ich sag Troll, aber ja.
Ich wollte jetzt nett sein.
Ja, ist okay.
Ja, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr ja mal angucken, was da aktuell unter unserem letzten Foto stattgefunden hat. Da hat sich ein Mensch sehr ausgiebig ausgelassen, wo man sich fragt, ob hinter dem Profil wirklich die Person steckt, die ihr vorgibt zu sein. Aber gut. Man weiß es nicht.
Ja.
Wahrscheinlich hängt eine ganze Organisation dahinter. Lauter Pro-Life-Leute, die sich hitzig in die Diskussion stürzen.
Genau, worum geht es in der Diskussion eigentlich? Also, Imke, ihres Zeichens ja eigentlich Juristin, hat sich hier schon mit den Gesetzestexten befasst.
Genau, also Paragraph 219a regelt, also ich kann ja mal kurz den Wortlaut des ursprünglichen Textes vorlesen. Wir sind noch nicht so richtig fündig geworden, weil es gibt ja jetzt eine Veränderung, aber die ist natürlich jetzt aktuell noch nicht in den Gesetzestexten zu finden. Also Paragraph 219a besagt, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt oder anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit einer Freiheitsstrafe von bla 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 bis zu 2 Jahren und so weiter bestraft. Also es geht darum, es ist das Werbeverbot für Abtreibung, das eben insbesondere natürlich Ärzte betrifft. Aber eigentlich alle, aber natürlich nur Gynäkologen oder Ärzte, die solche Behandlung anbieten, tatsächlich auch massiv in ihrem Tätigkeitsfeld einschränkt, sozusagen. Auslöser dieser Diskussion war eine Ärztin, Frau Christina Hähnel aus Gießen, eine Gynäkologin, die auf ihrer Webseite Abtreibung angeboten hat, die da irgendwelche Informationen offensichtlich geteilt hat auf ihrer Webseite und deswegen zu einem Bußgeld verurteilt wurde in Höhe von 6.000 Euro und die dagegen gerichtlich vorgegangen ist. Das wurde auch in zweiter Instanz abgewiesen, in erster und in zweiter, und sie hat gesagt, sie würde notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil sie eben meint, dass es gegen das Grundgesetz verstößt.
Mhm. Also ich meine, es gab ja sehr viel Solidarität auch mit ihr, schon in der ersten Runde, in der sie sich da verteidigen musste. Ich fand das sehr eindrücklich, wie sie in irgendeiner Talkshow saß. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Anne Will oder hier.
Maybrit Illner.
Maybrit Illner. Da sagte sie ja, so wie die Neuregelung ist, dürfte ich nicht mal hier sitzen und darüber reden, dass ich das anbiete, weil ich da schon in der Öffentlichkeit bin. Mhm. Und das fand ich wirklich, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der mich daran sehr stört, dass so für meine Begriffe, ich finde das so undifferenziert, zu sagen, dass die reine Information über die Durchführung des Abbruchs schon als Werbung bezeichnet wird.
Ja, daran stoße ich mich auch sehr.
Denn also es gibt da einen sehr witzigen Spot. Wir werden, glaube ich, ganz viele Sachen nennen, die wir dann mal in den Shownotes alle verlinken. Unter anderem auch einen Spot von Caroline Kebekus, wo sie sich mit dem Thema befasst. Erstens mal mit dem Aspekt, dass Regelung, überhaupt die Existenz dieses Paragraphen, Frauen irgendwie die Selbstbestimmung abspricht und auch die Fähigkeit, ne, darüber selber zu entscheiden. Ja. Weil, wenn Werbung gemacht wird, sind ja Frauen so doof. Also sie vergleicht das in dem Spot und sie sagt, das ist wie bei Chibo, wenn ich da reingehe und will eigentlich Kaffee und dann nehme ich mir noch Nasenhaarschneider mit, weil ich denke, oh super, wollte ich immer schon haben. So als würde man so mit einer quasi Abtreibung
umgehen. Also wenn man zufällig gerade schwanger ist, denkt, ey super, Abtreibung hier zum Schnäppchenpreis.
Sehe ich hier gerade das Angebot? Das mache ich doch. Genau. So, und erst zu Hause zu merken, ups, das wollte ich ja gar nicht so, ne? Also sie stellt das auf ihre sehr unnachahmliche, sehr eigen eindrückliche Art dar.
Und hat einen knallharten Werbespot dazu gedreht.
Genau,
wie um es denn zu zeigen, würde.
Ja, was der Unterschied eigentlich wäre zwischen Information und Werbung, und macht dann so eine, also muss man sich angucken, finde ich, aber jedenfalls sehr schön illustriert, was denn eigentlich der Unterschied ist, ne? Also und ich muss auch sagen, für mich persönlich ist es auch so eine Doppelmoral. Also so dieses, dafür darf man nicht werben, da werden auch gleich Ärzten, wird abgesprochen, dass sie neutral und irgendwie objektiv aufklären könnten. Es gibt ja sowieso schon eine Regelung. Es gibt ja eine Regelung, dass man sowieso nur bis zur 12., also eine sogenannte Fristenregelung und auch eine Indikationsregelung in der Kombination, die ja sowieso nicht erlaubt, dass man irgendwie munter abtreiben kann, wie man lustig ist. Das geht ja sowieso nicht. Also es ist ja Quatsch.
Das schreibt ja der Paragraph 218a vor. Oder beziehungsweise der schafft diese Ausnahme zu Paragraph 218, der ja die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen festlegt. Und es gibt aber eben gewisse Voraussetzungen, unter denen das straffrei ist. Das ist eben, wenn man innerhalb der ersten 12 Wochen abbricht, nach einer Beratung oder eben bei besonderen Indikationen.
Medizinische Indikation, ne? Also keine Ahnung. Das finde ich eben übrigens die Doppelmoral auch. Zu sagen, ach, Kiefer-Gaumenspalte finde ich scheiße. Ich bin ja noch in Woche 11,5. Dann ist das ja alles kein Ding. Also das ist dann die medizinische. Dann darfst
du sogar noch länger bei der Medizin.
Genau, bei der medizinischen darfst du sogar noch länger als 12 Wochen. Ich will das gar nicht sagen. Ich will niemandem vorschreiben, was er auszuhalten hat, ne? Aber irgendwie, da ist das dann irgendwie alles okay. Aber wenn es darum geht, wie die Lebensbedingungen für die Frauen sind, in einer Schwangerschaft, die sie nicht wollen, oder in einem Leben als Mutter von einem Kind, was sie nicht wollten, vielleicht von einem Partner, den sie gar nicht wollen und so weiter, das ist irrelevant, ne? Und da wird eben auch meiner Meinung nach der falsche Schwerpunkt gesetzt, sozusagen, nämlich eben bei dem ungeborenen Kind. Und jetzt sind wir bei der Diskussion, ab wann ist es ein Kind?
Ab wann ist es ein Lebewesen? Oder bis wann ist es nur ein Zellhaufen? Oder ist es gar nie nur ein Zellhaufen, sondern immer schon ein Lebewesen?
Ein Lebewesen, genau. Und das ist halt irgendwie so das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist ja gar nicht so, als könnte man lustig durch die Gegend laufen und abtreiben, wann und wie man Bock hat, einfach so. Sondern man muss sich ja sowieso schon an diesen Paragraphen 218 halten. Ja, den gibt es ja auch noch, zu Recht oder zu Unrecht. Und dann kann man jetzt sich jetzt also auch nicht mehr bei dem Arzt oder der Ärztin seines Vertrauens informieren, sondern muss laut dem 219a sich das von jemand anders sagen lassen, weil der Arzt das im Zweifel nicht
der darf ja nicht darüber entscheiden. Ja gut, jetzt ist ja diese Novelle sozusagen verfasst worden, wurde ja letzte Woche abgestimmt und jetzt gibt es zumindest diese Einschränkung, dass Ärzte sagen dürfen, auch auf ihren Webseiten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das ist ja jetzt echt schon mal ein tolles Highlight.
Das ist aber die Frage.
Das ist sozusagen das, womit man dann alle abspeisen wollte und sagen wollte, so, jetzt habt ihr das ja. Aber sie dürfen gleichzeitig nicht Details darüber verbreiten, was kostet das, welche Maßnahmen gibt es, wie sieht es überhaupt aus, sondern sie müssen dann verweisen auf die Webseiten von Beratungsstellen oder der Ärztekammer, die dann weitere Informationen hat. Die dürfen das dann aber. Mhm. Und da ist es dann kein Verstoß gegen 219a. Ja, also wenn die dann öffentlich darüber informieren, absurderweise, ist das dann...
Die Frage ist, ob da dieser Aspekt mit der Bereicherung eine Rolle spielt, sozusagen, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Arzt sich zum Beispiel auf Abtreibung dann spezialisieren würde, wenn man das nicht einschränkt, dann könnte der da sich eine goldene Nase verdienen angeblich möglicherweise, wenn er das auch noch irgendwie aggressiv bewirbt sozusagen.
Vermögensvorteil für ihn dann bringen würde. Ne? Klar, die Beratungsstellen und die Ärztekammer haben natürlich nicht diese Gewinnabsicht sozusagen. Ja.
Aber das ist halt nur der eine Aspekt, der lässt halt völlig außer Acht, dass, was ich eben schon gesagt habe, dass es hier um eine Selbstbestimmung geht, die dir da total beschnitten wird und auch um die Anerkennung sozusagen von gesundem Menschenverstand, den du vielleicht als Frau hast. Und das wird ja immer so getan. Und unser lieber Herr Gesundheitsminister Spahn ist da auch ganz vorne dabei. Der hat da auch eine Meinung über Frauen. Ne? Die Pille danach nehmen wir wie Smarties und für so eine Abtreibung werben. Ja, das schnallen die Frauen nicht. Dann machen die das vielleicht und merken gar nicht, dass sie es machen. Und hinterher haben sie dann irgendwie ein Problem. Und der Gipfel des Ganzen ist jetzt diese 5-Millionen-Studie.
Genau, die er dann ja sozusagen als Kompromiss mit einarbeiten lassen hat, dass ihm da 5 Millionen € zur Verfügung gestellt werden, damit er bis 2023 eine Studie durchführen kann. Darf, welche Folgen, emotionale Folgen, Schwangerschaftsabbrüche für Frauen haben. Dabei gibt es zu diesem Thema ganz viele Studien und es wird auch nichts Neues dabei rauskommen.
Ja, es ist eigentlich so, dass man sagen würde, eigentlich ist es schon voreingenommen, eigentlich ist schon klar, was bei der Studie rauskommen soll. Bei der Studie soll rauskommen, dass Frauen psychische Effekte von Abtreibungen haben, ja. Mhm. Und es geht hier, ich glaube, es wird auch namentlich Post-Abortion-Syndrom genannt. Das haben in den 80er Jahren in den USA irgendwelche Pro-Life-Leute erfunden, das Syndrom. Daraufhin ist es untersucht worden. Und es gibt eben diese Ergebnisse, die sagen, es gibt das Syndrom nicht als solches. Es gibt kein allgemein, weißt du, so wie du sagst, du hast jetzt ein eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn du aus dem Krieg kommst und wenn du eine Abtreibung hattest, hast du ein Post-Abortion-Syndrom? Nein, so ist es nicht. Und da gibt es eben Studien, die das längst rausgefunden haben. Man könnte also diese 5 Millionen Steuergelder ganz prima im Gesundheitswesen, wenn wir schon da sind bei Herrn Spahn, für andere Dinge aufwenden. Und wenn wir schon bei Frauen- oder Kindergesundheit sind...
Hebammen.
Ist eine mega Idee. Genau. Zum Beispiel Hebammen, Vorsorge, vielleicht auch eine vernünftige Beratung. Keine, die dich irgendwie an den Rand der Legalität treibt, dass du dich also wie so ein Halbverbrecher von A nach B schleichen musst, um dir einen Stempel zu holen, damit du selber entscheiden darfst, ob du dieses Kind kriegst oder nicht.
Das Schlimme daran finde ich eigentlich, du hast ja deinen Gynäkologen, das ist ja eine Vertrauensperson, ja. Aber der muss dich ja dann nochmal losschicken zu irgendeiner Einrichtung, dass du dann nochmal dich beraten lässt von einer wildfremden Person. Mhm. Und es ist ja sowieso alles schon ganz schrecklich. Also ich habe das bei einer Freundin hautnah miterlebt, als ich Studentin war, die das Prozedere durchmachen musste. Und es ist ihr nicht leicht gefallen. Und es war ganz schrecklich für sie. Und dann musst du zusätzlich auch noch diese Schritte gehen. Und wirst jedes Mal wieder gefragt, haben sie sich das auch gut überlegt und so. Und ich meine, keine Frau wird leichtfertig sagen, ja, mach mal weg.
Und also, selbst wenn, weißt du, natürlich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass keine Frau das leichtfertig machen würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht Ausnahmefälle gibt, wo es irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht so ist, dass die anständig verhüten oder das richtig gelernt haben oder was auch immer. Da gibt es vielleicht Ausnahmen. Die Frage ist aber, ob ich als System mir herausnehme, aufgrund dessen 50% der Gesellschaft sozusagen deswegen so zu bevormunden. Ja? Weil es eben Leute gibt, die sozusagen ein, ich möchte jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, liberaleres System als in Lateinamerika, nicht etwa in Europa, vielleicht ausnutzen. Möglicherweise, wissen wir nicht. Aber sagen wir mal, es wäre so. Es könnte ja sein.
Wobei Studien ja belegen, hatte ich vorhin gefunden, dass sogar 57% aller ungewollten Schwangerschaften ausgetragen werden, also mehr als die Hälfte.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich auch, und das sind ja wie gesagt Unfälle gewesen, ne?
Ja, also. Ja, ich meine, es gibt natürlich Unterschiede zwischen Unfall und Unfall, ne? Also wenn ich jetzt in einer stabilen Partnerschaft bin und ich werde ungewollt schwanger, dann bin ich in einer anderen Position vielleicht wahrscheinlich, als wenn ich jetzt eben nach einem One-Night-Stand schwanger bin, ne? Vielleicht.
Ja, natürlich.
Also, kann ja auch sein, du hast einen Partner, der sagt, Kinder wollte ich nie. So?
Ja, oder man weiß ja nicht, an welchem Punkt sich die Beziehung gerade befindet.
Ja,
ne?
Genau. Und das ist nämlich dann das Nächste, wo man 5 Millionen Euro ganz prima aufwenden könnte, wenn man sie denn schon ausgeben will. Nämlich zum Beispiel tatsächlich für die sozusagen, wie sind denn die Bedingungen für alleinerziehende Mütter? Wie sind denn die Möglichkeiten? Wie ist denn das Steuersystem? Also, es gibt so viele
und
Themen.
Und das Absurde ist ja, dass viele Menschen, so wie auch zum Beispiel dieser eine, der da kommentiert hat bei uns, immer noch der Meinung sind, dass es der Staat da super alles im Griff hat und die perfekt versorgt sind. Dabei ist es ja ganz dramatisch. Ich habe letztens im Radio gehört, dass die, also wenn die unterhaltspflichtigen Elternteile keinen Unterhalt zahlen, dann springt ja wirklich erstmal der Staat ein und zahlt dann Unterhalt. Das ist ja jetzt auch noch sogar verlängert worden.
Aber das
bis
ist
zum
die Theorie,
18.
ne?
Lebensjahr. Das ist die Theorie. Mhm. Es dauert aber erstmal Ewigkeiten, bis diese Anträge bearbeitet werden und überhaupt Geld kommt. Mhm. Und was ja auch ganz schwierig ist, ist, dass die ja theoretisch das Geld eintreiben müssen von dem unterhaltspflichtigen Elternteil. Und diese Eintreibung der Gelder, die gelingt null.
Mhm.
Das heißt, da ist auch ein riesengroßes Haushaltsdefizit, wird da immer größer. Jetzt noch dadurch, dass eben nochmal 6 Jahre zusätzlicher Unterhalt bewilligt wird. Und da muss man sich natürlich auch fragen, was sind das eigentlich alles für unterhaltspflichtige Elternteile, die sich da nicht in die Pflicht nehmen lassen?
Lass mich mal ganz kurz wetten, Väter.
Ich glaube auch.
Also zu dem Thema kann ich nur empfehlen, lest mal den Blog von Mama arbeitet.
Genau, das und auch da gibt es doch auch diese Trolls, ne? Da gibt es doch auch diese.
Da gibt es solche Maskulinisten, die auf die losgeht. Ja, das ist eine sehr taffe und tapfere Bloggerkollegin im Elternbereich, die Christine Finke, die sich mit dem Thema aus eigener Perspektive, aber auch eben darüber hinaus schon lange sehr intensiv beschäftigt und darüber schreibt. Und was sie an Gegenwind aushalten muss, wahrscheinlich aus übrigens derselben Ecke, aus der jetzt die Abtreibungsgegner kommen.
Mhm.
Ne, also die Frauen sollen bitte alle schwanger werden, die sollen auch diese Kinder alle bekommen, weil das ist ja alles Leben, was auf die Welt gebracht werden muss. Aber hinterher drum kümmern sollen sie sich bitte alleine.
Ja, und wenn sie so blöd sind, schwanger zu werden, dann müssen sie auch zu sehen, ne?
Und
sie
wenn sie so
das
blöd
sind. Ja, unterjubeln auch den Männern, die Kinder.
Und wenn sie so blöd sind, alleinerziehend zu sein, das ist man ja auch selber schuld.
Dann hätten sie den Mann mal ein bisschen besser behandeln sollen.
Genau, natürlich.
Ja, so ist es doch.
Also das ist wirklich, es ist echt perfide.
Ekelhaft. Was ich da für Sümpfe und Abgründe auftun, das will man eigentlich gar nicht wissen, dann zweifelt man wirklich an der männlichen Menschheit.
Mhm. Und das sind aber wirklich auch so Sachen, also diese Idee davon, dass jedes Leben, das hat also hier die Sandra von Wortkonfetti ganz interessant in ihrem Post auf Instagram nochmal geschrieben, dass also jedes Leben, was entsteht, immer besser ist, wenn es kommt, sozusagen. Und egal, was der Preis ist für die schon da sind. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen wo ich mich irgendwie auch, ich tue mich da auch schwer. Ich bin auch ich habe nie eine Abtreibung gehabt. Ich habe es auch in meinem Umfeld nie erlebt. Und ich tue mich auch für mich selber schwer. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte diese Diskussion mit meinem Gynäkologen, als ich mit meinem Sohn schwanger war, der mir dann kam mit der ganzen Batterie an frühdiagnostischen Untersuchungen.
Das war auch die einzige Situation, in der ich mal damit konfrontiert war, mir zu überlegen, weil ich ja auch die zweite Schwangerschaft, da war ich auch schon, wurde ich 35 und dann machen die ja auch viel mehr als vorher.
Ja, die machen ja alles, was du sagst. Also
da habe ich auch gesagt, was ist denn die Folge für mich dann, wenn ich jetzt erfahre, das ist jetzt ein Down-Syndrom-Kind oder so, würde ich dann abtreiben?
Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich mich entschieden hätte. Das kann ich ganz.
Also ich weiß auch, ich muss sagen,
ich mich dieser Entscheidung nicht stellen.
Genau, also dafür, das wollte ich jetzt gerade sagen, ich kann mir nicht anmaßen zu wissen, wie es wäre, aber damals, als ich in der Situation war mit meinem Sohn, da habe ich eben meinem Gynäkologen gesagt, ich möchte diese Untersuchungen nicht haben. Und da war der ganz irritiert, sagt er, aber warum denn nicht? Wenn das Kind jetzt Dingsbums Down oder sonst was hat, dann wollen sie das doch wissen. Dann habe ich gesagt, und warum? Was ist dann die Konsequenz? Dann muss ich also, wenn sie jetzt diese ganzen Softmarker nehmen, die was bedeuten können oder auch nicht. Mhm. Dann muss ich also eine Amniozentese oder sowas machen. Das war damals auf jeden Fall noch State of the Art.
Da habe ich mich auch
oder Nabelschnurblutentnahme. Und dann weiß ich, ob das Kind behindert ist und dann eine Behinderung hat. Und ich habe dann mit dem, da sagt er, ja, aber hab ich gesagt, ich würde nicht abbrechen. Also da war ich ja auch schon irgendwann zwischen 16. und 20. Woche, ja, also diese, schon ziemlich weit.
Genau, das macht man ja dann.
Und
Nackenfaltenmessungen.
Das ist, glaube ich, 14. oder so. 14, ja. Aber bis das Ergebnis da ist und so weiter. Eben. Und dann habe ich gesagt, ich will das gar nicht wissen. Also ein Down-Syndrom wäre für mich nie ein Grund gewesen, abzutreiben. Ich habe einen Down-Syndrom-Großneffen, den ich schon, also ne, das... Seitdem der auf der Welt ist, war das für mich, also da war ich lange noch vom Thema Kinderkriegen selber entfernt, aber das wäre für mich spätestens danach nie mehr irgendwie in Frage gekommen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wenn das Kind was Organisches hat, das sehen sie ja im Ultraschall, also da gab es ja auch noch einen 3D-Schall und sowas, alles, was dann noch vor mir lag, dann müssen sie mir das sagen, keine Ahnung, wenn das nur eine Niere hat oder einen schweren Herzfehler oder sofort nach der Geburt operiert werden muss, sowas muss man wissen.
Genau.
Aber ob der jetzt irgendwie nur 4 Finger hat oder, ist mir egal. Das brauche ich nicht zu wissen. Und dann rieche ich mich nur auf. Und dann hat er gesagt, ja, aber, also der hat das alles mitgemacht, muss ich sagen, aber der hat das nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine 3-jährige Tochter, wenn die morgen vor einen Bus läuft und ist danach schwer behindert, dann binde ich die auch nicht an der Autobahnraststätte an, nur weil die nicht mehr richtig ist.
Wie schrecklich.
Ja, aber ist doch wahr.
Ja,
so, natürlich. Das war für mich auch, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich damit jemals leicht getan hätte.
Ich mich auch nicht. Aber,
also aber
ich habe das auch irgendwie von vornherein komplett verdrängt, diese Möglichkeit. Ich hätte mich dann damit auseinandergesetzt,
wenn es dann so genau
wäre. Aber ich habe auch bewusst gewisse Sachen nicht untersuchen lassen, weil ich gedacht habe, dann ist es halt so.
Ich muss auch sagen, dass ich an einem bestimmten Punkt so drauf war, dass ich dachte, okay, aber das ist halt schon mein Kind.
Ja, ja,
da war der, das
ja
war dann schon, ich wusste schon das Geschlecht, weißt du so.
Natürlich.
Das ist übrigens auch was Absurdes, ne? Du darfst mit einer medizinischen Indikation nach einer, zum Beispiel, das war jedenfalls damals so, Amniozentese, die wurde irgendwie, konnte die gemacht werden in der 20., 21. Woche, da ist man ja schon relativ, also sehr weit über die Hälfte der Schwangerschaft. Und dann darf man immer noch abbrechen, bis zur 22. Woche oder so. Und ab der 24. Woche gilt die Verordnung der Gerätemedizin. Ab dann muss eine Frühgeburt komplett
so
versorgt
krass
werden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit sie überlebt. Also das ist wirklich auch krass. Also
ja.
Und dann denke ich mir immer, mit solchen Regelungen tun wir uns offensichtlich irgendwie leicht, ne? Aber wenn es darum geht, so früh, wo man noch irgendwie vielleicht sagen kann, okay, das ist noch, ich will das jetzt genau überhaupt nicht kleinreden. Und ich stelle mir das wirklich, wirklich auch wie eine ganz schwere Entscheidung vor. Aber die Entscheidungsfreiheit muss doch da sein.
Genau.
Es darf doch keine kriminelle Handlung sein. Und es darf auch nicht so ein Stigma damit einhergehen.
Das finde ich das Schlimmste, diese Stigmatisierung eigentlich.
Darüber gibt es übrigens, könnte man auch eine schöne Studie
das
machen.
Wollte ich gerade sagen.
Wie denn die Wirkung ist.
Viel schlimmer für Frauen, weil du hast natürlich auch dann die Angst, dass du vielleicht später, wenn du dann mal Kinder haben möchtest, es nicht mehr kannst.
Mhm.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Das ist ja auch ein Risiko dabei.
Ja.
Und man hat schon genug damit zu tun,
ja,
mit diesem ganzen Thema. Und dann kommt das alles noch obendrauf.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, also es wird ja in der Diskussion auch immer wieder angeführt, dass man ja auch statt abzutreiben ein Kind zur Adoption freigeben könnte. Eine Schwangerschaft zu durchlaufen, wissen wir beide sehr gut.
Ich würde gerne mal eine Studie sehen, was das mit Müttern macht, wenn die ihre Kinder abgeben.
Ja. Das würde ich, dazu gibt's bestimmt, kann man bestimmt mal nachgucken. Hat nicht Herr Spahn finanziert, aber ja.
Wer hat da noch eine Million über?
Ja, für so eine Studie. Aber ich finde nämlich genau dieses Thema, also zu sagen, du hast, das finde ich auch wirklich immer an diesem ganzen Konzept von Leihmutterschaft echt krass, was du da irgendwie im Kopf leisten musst, damit du das hinkriegst,
also
dass du
das
9 Monate,
nicht.
Das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen und ich muss auch sagen, die Vorstellung, du hast dann so eine Geburt durch und dieses Kind ist dann gesund auf der Welt und danach gibst du es dann weg und du wirst doch dein Leben lang rumlaufen und daran denken und dir immer, also ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, also das ist ja nicht nur was dich körperlich für immer verändert, eine Schwangerschaft, du weißt nie, was bei einer Schwangerschaft alles passieren kann. Das kann man überhaupt nicht ermessen vorher, ja, was das bedeutet, körperlich.
Das ist krass, sich so einem Risiko auszusetzen.
Und seelisch auch.
Ja. Davor hätte ich sogar noch mehr Angst, glaube ich, als vor den körperlichen Risiken.
Ja.
Ja.
Aber habe ich dir ja eben erzählt, zum Beispiel in El Salvador, in dem Land meines Vaters. Da ist es bis heute so, dass Schwangerschaftsabbrüche komplett unter Strafe stehen. Da gibt es auch keine Ausnahmeregelung, also auch nicht nach einer Vergewaltigung, auch nicht nach es gibt keine Ausnahmen. Und da stehen hohe Gefängnisstrafen auf Abtreibung. Das bedeutet aber natürlich, dass die Frauen, die in solche Notsituationen kommen, zu irgendwelchen Kräuterchen und Stricknadeln oder sowas greifen, so wie früher. Mhm. Ja. Und dadurch steht da inzwischen jede Frau, die eine Fehlgeburt hat, unter dem Verdacht, diese Fehlgeburt bewusst herbeigeführt zu haben.
Fürchterlich.
Und das ist ganz schlimm. Da wandern Frauen ins Gefängnis nach Fehlgeburten, weil dann angeblich festgestellt wird, dass das ein Abtreibungsversuch gewesen sei. Und das war's dann. Ne?
Wie wird das? Es wird nicht nur auf Antrag verfolgt, sondern es ist wirklich.
Ich glaube, dass das in den Kliniken, ja klar, wenn das eine Straftat ist, wenn Abtreibung eine Straftat ist, dann musst du wahrscheinlich jede Fehlgeburt untersuchen. Davon gehe ich aus.
Wahrscheinlich, ja.
Dass das so ist. Und das ist ein Albtraum. Und ich meine, man muss jetzt mal echt sagen, würden natürlich alle sagen, ja, davon sind wir ja weit entfernt. Aber ja, das gut, weiß aber ich nicht.
Im europäischen Vergleich, hatten ja hier im Rahmen der Recherche gehört, dass zum Beispiel in Irland, wo es ja vor einigen Jahren noch komplett verboten war, da ist es ja jetzt komplett geändert worden und die haben sogar die Kostenregelung so gemacht, dass der Staat die Kosten trägt, weil, was ja auch, finde ich, auch fair ist, denn warum soll die Frau die Kosten tragen? Das ist eine private Geschichte, ne? Das zahlt ja nicht die Krankenkasse, sondern die Kosten muss die Frau privat tragen, auch wenn sie natürlich nur ein Teil dieser Geschichte ist, ne? Eine Hälfte. Mhm. Der Mann geht natürlich weder mit körperlichen noch mit finanziellen Geschichten da raus. Ja?
Du hast das eben sehr schön gesagt in der Vorbereitung hier zu dieser Folge, hast du gesagt, wenn Männer die Kinder kriegen würden, dann würden wir keine von diesen Diskussionen führen.
Das glaube ich auch ganz sicher.
Ja, glaube ich
auch. Die würden knallhart sagen, ich bin doch nicht bescheuert. Mhm. Warum? Warum soll das irgendjemand anderes entscheiden dürfen als ich?
Mhm. Genau.
Ja, also.
Und ich finde das auch wirklich, das wird jetzt immer so, das kommt ja auch immer als Argument in diesen Diskussionen. Es hat sehr wohl was mit Gleichberechtigung zu tun. Es hat sehr wohl was mit auch mit gleichen Chancen zu tun. Dadurch, dass du, wenn du schwanger bist, und weißt zum Beispiel auch nicht, wie dich das körperlich einschränkt, hast du und bist auf dem Arbeitsmarkt dann schon mal irgendwie gebrandmarkt, weil du theoretisch schwanger werden kannst und geschweige denn du wirst es. Ich muss mir nur anhören, was meine Schwester erzählt von ihrer Assistenzzeit, wie da mit schwanger gewordenen jungen Kolleginnen umgegangen wird und so weiter. Und dann hast du hinterher noch, wenn du eine ungewollte Schwangerschaft austrägst, hast du hinterher noch die Verantwortung für den Rest deines Lebens auf die eine oder andere Art für dieses Kind.
Ja.
Während ein Mann, der daran genauso beteiligt ist, also ein potenzieller Vater, nicht nur im Fall einer Abtreibung straffrei ausgehen würde, weil er die ja weder durchführt noch an sich selber hantieren muss, selbst wenn er die befürworten würde.
Denn es ist ja sogar strafbar, wenn man selber an sich selber außerhalb dieser gesetzlichen Geschichten einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Es war ein geringeres Strafmaß, als wenn man das jemand anderen machen lässt. Aber sogar wenn eine Frau an sich selbst herumfummelt sozusagen, ist das strafbar.
Mhm. Und was ich sagen wollte, der Mann geht natürlich straffrei aus, der Vater. Mhm. Ne? Auch wenn er sagt, na komm, lass doch mal wegmachen. Und im Zweifel ist er hinterher noch nicht mal irgendwie in der Verantwortung, weil er zum Beispiel sagt, ey, wollte ich nicht, tö. Und theoretisch, theoretisch kann man die. Ist ja unterhaltspflichtig, aber ich kenne so viele Beispiele von Männern, die sich auf die absurdeste Art und Weise aus der finanziellen Verantwortung ziehen, geschweige denn aus der Sorgepflicht für ihre Kinder. Ja. Wenn ich das jetzt gerade wieder irgendwie gehört von Bekannten, der irgendwie seinen zweiten Frühling hat und aus der Familie davon flattert, bitteschön, ja, das kann immer alles sein, aber du musst dich doch gefälligst noch um deine Kinder kümmern. Und zwar nicht nur, indem du da Unterhalt zahlst, sondern indem du da gefälligst 50% deiner Lebenszeit weiterhin mit diesen Kindern verbringst.
Weiterhin?
Und dich da. Ja, okay.
Das hat er mit Sicherheit vorher.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Das ist in doppelter Hinsicht ungerecht. Und dann sitzen ja jetzt also auch noch Männer, die entscheiden über solche Gesetzesnovellen oder eben auch nicht. Ne?
Ja. Also es sitzen nicht nur Männer da, sondern auch Frauen, aber...
Oh, Herr Spahn sieht ziemlich gut, sieht ziemlich nach Mann aus.
Ja, gut, aber die Abstimmung im Bundestag, ja, es waren ja jetzt okay. Nicht nur Männer, zum Glück.
Ja, das stimmt.
Aber man darf auch nicht vergessen, woher dieser Paragraph eigentlich stammt. Ne? Das ist ja nämlich die ersten Regelungen, die stammen sogar aus der Weimarer Republik, und der 219a, der wurde dann von den Nazis eingeführt. Das ist auch...
Na bitte.
Ne? Das ist aus den 30er Jahren.
Mhm.
Und das ist sowas von überholt, und diese kleine Änderung, die ist auch wirklich nicht, macht jetzt den Kohl auch nicht fett.
Also es ist Augenwischerei.
Es ist auf jeden Fall besser als vorher, aber es ist noch lange nicht ausreichend.
Nein, was heißt auch besser als vorher? Ne? Das ist ja wirklich so eine geringfügige Änderung.
Ja.
Ich glaube, darüber können noch nicht mal Ärztinnen und Ärzte glücklich sein, die das jetzt betrifft in erster Linie, ne? Mit dem Werbeverbot. Also... Ich finde es wirklich.
Man müsste in diesem Rahmen einfach auch das Wort Werbung nochmal irgendwie anders definieren. Na gut, ich wollte jetzt, irgendwas ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, das habe ich jetzt leider vergessen. In diesem herzigen.
Dann denk mal drüber nach. Ich sage in der Zwischenzeit mal, dass die Kollegin Nike von This is Jane Wayne von dem Blog eine Petition gestartet hat mit dem schönen Hashtag Was für ein Spahn. Bei change.org, die verlinken wir hier auch nochmal. Da kann man, wenn man auf den Link geht, zusehen, wie die Unterschriften hochgehen. Ich glaube, wir waren, als wir eben geguckt haben, war es irgendwas um die 75.000 Unterschriften. Und die wendet sich eben gegen die sozusagen Verschwendung von 5 Millionen Steuergeldern für eine Studie, deren Ergebnis bereits vorliegt. Sozusagen.
Was für ein Sparsinn, oder? Was für ein Sparen?
Nee, 5 Millionen Sparsinn ist der eine Hashtag, okay, und der andere, genau. Hashtag ist Was für ein Sparen.
Ich gucke gerade mal, ob ich es hier finde.
Wie auch immer, wir verlinken das gleich nochmal.
Ja, genau, also wir verlinken das, dann könnt ihr ja selber gucken, wie genau. Gerade der aktuelle Stand ist.
Ich muss sagen, dass mich das sehr freut oder ermutigt oder hoffnungsvoll macht, wie viele Leute sich eben doch jetzt bewegen und dagegen aussprechen und ihre Meinung sagen und sich äußern und auch lautstark äußern.
Mhm.
Und da reden wir eben jetzt nicht nur von Parteipolitikerinnen aller in jedem möglichen Kontext, sondern eben tatsächlich so Leute wie jetzt hier, das ist Jane Wayne oder
da gibt's eben Matcha Latte Mädels haben auch einen extra Podcast
Folge
aufgenommen, genau. Und sogar beide darüber gesprochen, dass sie selber beide schon abgetrieben haben.
Mhm.
Sehr mutig. Also im Moment sind wir bei 73.000.
Ach so, nicht 75.000 ist das Ziel.
Das nächste,
ne?
Ziel sind 75, ja. Aber das vorhin, als wir hier drauf waren, da ratterte das hoch. Jetzt ist gerade Pause. Die Leute machen gerade ein Mittagsschläfchen, scheinbar. Ja, also jedenfalls gibt es sehr viele, auch junge Frauen, die in den Medien aktiv sind, die sich zu Wort gemeldet haben.
Mhm.
Und auch diese Kampagne von der Nike unterstützen. Nike van Dinter von This is Jane Wayne.
Mhm.
Und das finde ich auch sehr schön, dass da mal so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache kommt.
Ja, und dass man eben auch tatsächlich irgendwie mal feststellt, dass wir hier nicht irgendwie wie die Schafe sitzen und sagen, ja, unser Herr Gesundheitsminister, der wird schon wissen, was gut ist.
So, weißt du? Das ist ja ein Mann, der weiß ja alles.
Das ist übrigens tatsächlich irgendwie eine, da gibt es einen sehr interessanten Text über, den verlinken wir auch bei Edition F von der Theresa Bücker, der Chefredakteurin, darüber, wie interessant sich sozusagen die Weltsicht von Herrn Spahn nicht weiterentwickelt hat, seit er sich als schwuler Mann für seine eigenen Rechte eingesetzt hat, erfolgreich, und sich da auch sozusagen, oder anders gesagt, er da sozusagen Nutznießer ist einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, ne, die eben dafür sorgt, dass da Gleichberechtigung und sowas alles ist, was super ist. Bin sehr dafür schon immer gewesen. Aber wenn es ihn halt selbst nicht betrifft, dann...
Ja,
und dann ist egal, dann kann das bitte alles so bleiben wie in den 30er Jahren.
Als schwuler Mann betrifft es ihn ja nun wirklich gar nicht, weil
doppelt
er
nicht.
Weder eine ungewollte Schwangerschaft befürchten muss, noch jemals selber schwanger werden kann. Also, also genau. Er kann sie weder auslösen noch selber bekommen, sozusagen.
Ja, genau.
Ne? Also,
ja, und das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Es gibt im Gesundheitssystem gerade in dem Kontext so viele Mängel und Probleme. Es gibt einen Pflegenotstand, es gibt überfüllte Kreissäle seit Jahren, und das ist eine Situation, die sich zuspitzt.
Wir kennen ja selber, haben ja Freundinnen, ja, die abgewiesen wurden in den Wehen in Krankenhäusern in Berlin, weil die Kreissäle zu voll
waren. In mehreren Krankenhäusern, auch nicht nur in einem.
Ja.
Ne?
Also das ist ja unfassbar.
Ja.
dass es heutzutage überhaupt möglich ist.
Genau, und da gehen wir, die Entwicklung hat sich ja zugespitzt. Meine jüngste Tochter wird jetzt 10. In den letzten 10 Jahren hat sich das so zugespitzt, dass das ja immer eine realere Situation wird für alle Frauen, die überhaupt schwanger werden. Wenn du irgendwo auf dem platten Land bist, hast du gleich ganz Pech. Dann kannst du froh sein, wenn du mit einem Pastor irgendwo bist, der vielleicht noch beten kann, wenn du in die Wehen kommst. Ja. Weil es gibt nämlich keine Hebammen mehr und es gibt auch keine Kreißsäle mehr und es gibt auch keine Rettungswagen mehr, die rechtzeitig kommen können. Also da haben wir in der Stadt noch Glück. Aber wenn du irgendwo auf dem platten Land abgemalt bist, kann er halt schon mal irgendwie, keine Ahnung, wo der gerade ist, der eine, der dann dafür so einen Landstrich zuständig ist, ja, da können wir mal 5 Millionen investieren in alle diese Bereiche.
Ach, das wäre natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, aber wäre mal besser als nichts. Genau. Statt für eine schwachsinnige Studie, die total biased ist, ja, und deren Ergebnis schon vorliegt, ja, tatsächlich. Ja, also das sind so diese Dinge, die mich da total aufregen. Ich möchte noch eine Petition unterschreiben.
Lass uns nochmal welche raussuchen. Ja. Ich verlinke euch alles, was wir in diesem Zusammenhang finden. Ich finde ja sowieso 218 ganz abschaffen. Ja. Ne? Ja. Das könnte man dann auch in diesem
Abwasch
nochmal mitmachen. Ich bin sehr gespannt, was sich aus dieser ganzen Geschichte noch ergibt. Denn wenn die Hähnel tatsächlich bis vor das Bundesverfassungsgericht wandert, ja, dann wird das ja auf jeden Fall auch nochmal oberstgerichtlich beleuchtet geklärt von allen Seiten.
Also die hat übrigens, für die gab es auch mal so eine Crowdfunding-Aktion. Das überlege ich gerade, weil die hat ja auch irgendwie so Hasstiraden und sowas gekriegt ohne Ende. Das finde ich übrigens auch immer besonders widerlich, dass diese ganzen selbsternannten Lebensschützer, die sich also für ungeborenes Leben einsetzen, wie die Wahnsinnigen, und wahnsinnig ist da ein sehr passendes Wort.
Die das existierende Leben behandeln wie den letzten
Tag. Ganz genau. Und zwar nicht nur, weil sie finden, dass Frauen nicht abtreiben sollen, sondern weil also sie überhaupt die Einzigen sind, die eine Deutungshoheit darüber haben dürfen. Mhm. Und alle anderen sind halt irgendwie minder bemittelt und unmoralisch und halb kriminell und müssen deswegen mit Dreck beworfen werden im echten Leben und im Internet. Und das ist überhaupt widerlich. Und wenn wir uns das angucken, wie das in den USA ist, und du guckst dir an, was diese Pro-Life-Bewegung da und diese Abtreibungsgegner mit ihrem evangelikalen Wahnsinn, den die da haben.
Immer mit ihren Plakaten wedeln
vor den Abtreibungskliniken stehen und dass ja sogar irgendwie diese Bestrebungen gibt, überhaupt zum Beispiel die Antibabypille zu verbieten und sowas alles. Dann graut mir davor, was wir hier für Tendenzen haben, die mit sowas wie mit dieser scheiß Studie auch noch gefüttert werden.
Ja.
Und das ist einfach was, das kann man auch nicht einfach so passieren lassen, ohne wenigstens was dazu zu sagen. Also ich sehe unsere Töchter vor mir eines Tages, die sagen, warum habt ihr denn damals nichts dagegen gesagt?
Genau, das ist nämlich auch so, genau das wollte ich nämlich vorhin noch sagen. Diese Diskussion, diesen Konflikt, sich austragen zu müssen, ob man abtreibt oder nicht, das ist ja auch was uns als Mütter von Töchtern irgendwann eventuell mal betreffen kann. Ne? Mhm. Und wobei ich natürlich zu meiner Tochter immer sagen würde, du musst es entscheiden, ich will dich da nicht beeinflussen, egal was du entscheidest, wir sind für dich da und stehen, ich würde auch ein Baby nehmen, ja, also sogar gerne. Nein, 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 jetzt noch nicht.
So, hoffentlich hat das deine Tochter nicht gehört oder hält sich gerade die Ohren zu.
Nein, aber das ist für uns ja nicht nur für uns als Frauen interessant, sondern vor allen Dingen auch für uns als Mütter von Mädchen,
ja,
die irgendwann in diese Situation geraten können. Und das ist mir auch noch deswegen ein besonders wichtiges Anliegen.
Und ich finde auch, dass, also in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal irgendwie kurz über die Pille danach sprechen. Ich habe meine Kampagne begleitet auf dem Blog. Ich verlinke euch den Post ja auch nochmal. wo es darum ging, dass eben die Pille danach rezeptfrei erhältlich ist und was die eigentlich macht und was sie eigentlich nicht macht. Das ist auch so ein Mythos, der von so Pro-Life-Leuten befeuert wird, dass es eine Abtreibungspille sei. Es ist keine Abtreibungspille. Ich habe das jetzt extra nochmal nachgelesen eben, sondern die Pille danach muss man direkt nach dem verunglückten Geschlechtsverkehr sozusagen oder nicht verhüteten nehmen innerhalb von 24 Stunden. Dann verschiebt sie den Eisprung um 5 Tage. Das bedeutet, dass sie nichts zerstört, was schon da ist und sich eingenistet hat, sondern dass sie die Einnistung an sich verhindert. Das bedeutet, ein Spermium unterwegs zur Eizelle kann nirgends ankommen, weil kommt kein Schiff.
Das heißt, ne? Kein Leben wird da abgetötet.
Da wird kein Leben abgetötet, sondern da wird einfach nur verhindert, dass sich was einnistet. So. Auch da sprechen wir nicht von Leben töten, also noch überhaupt gar nicht. Ja? Also die Diskussion macht sich da nicht mal auf an der Stelle. Und ich möchte das auch nochmal sagen, allen Müttern, die da draußen sind mit Teenager-Töchtern, informiert euch darüber und informiert auch eure Töchter darüber, dass es diese Pille danach gibt.
Denn es gibt nur ein kleines Zeitfenster.
Ganz genau, in dem man die nehmen muss und in dem auch übrigens nicht die Eltern dabei sein müssen. Also du kannst auch ab 16, soweit ich da richtig informiert bin, in die Apotheke gehen und kannst musst dich dann da kurz beraten lassen, aber du musst nicht mit deinen Eltern in die Apotheke gehen oder zu einem Gynäkologen. Das heißt, wenn das samstags nachts um 4 passiert, hast du kein Problem bis sonntagsabends oder bis montagsmorgens, bis der Arzt wieder aufmacht, sondern kannst dir in der Apotheke tatsächlich diese Pille danach besorgen und kannst die nehmen und dann passiert nichts. Es passiert gar nicht erst was. Ne? Es wird nicht eine Schwangerschaft abgebrochen, sondern es wird gar keine entstehen gelassen, sozusagen.
Ja. Und das ist aber auch erst seit 2015 so.
Genau.
Ne? Vorher musste man sich die verschreiben lassen.
Ich kann mich gut erinnern. Ich habe die nämlich mal genommen im Alter von 16.
Ja?
Ja, das war nicht schön. Aber die war damals auch, das war noch eine andere Dosierung und die war tatsächlich...
Das war eine ziemliche Keule.
Das war eine super Keule.
Eine Freundin von mir hat die auch mal genommen, das weiß ich noch. Da ging es richtig schlecht danach.
Mir ging es auch nicht so gut.
Oh.
Aber gut, also ich wusste, dass es die gibt. Ich war darüber informiert. Ich hab damals... war das so ein blöder, ne, zwei doofe Teenager und ein Kondom. Das war nicht so eine gute Idee. Und dann habe ich damals meine Mutter angerufen und gesagt, ich brauche die Pille danach. Also die gab es halt, ich wusste, dass es die gibt. Und dann habe ich sie auch genommen. Und ja, war jetzt nicht so eine schöne Erfahrung, aber es ist auf jeden Fall besser, als zu warten, bis was passiert ist. Das ist das, was ich sagen wollte. Wir sind auch als Eltern in der Verantwortung. Und das sehe ich dann durchaus auch. Natürlich müssen wir verhüten. Also übrigens nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ich werde auch meinem Sohn sagen, dass es die Pille danach gibt. Und dem sagen, pass auf, falls dir das jemals passiert, es gibt die und dann macht ihr das und das.
Ja.
Oder ruf mich an.
Genau, das möchte ich auch nochmal deutlich machen, dass natürlich das Wichtigste ist eine gute Verhütung.
Ja.
Gerade bei Jugendlichen und Teenagern, nicht nur um einer ungewollten Schwangerschaft vorzubeugen, sondern auch um irgendwelchen Krankheiten, die sich da ja munter weiter verbreiten können, vorzubeugen.
Und da braucht man auch gar nicht über HIV zu reden. Pfeifersches Drüsenfieber ist auch scheiße.
Ja.
Obwohl, das kriegt man ja auch schon vom Knutschen.
Das kriegt man vom Knutschen, würde ich sagen. Die Kusskrankheit.
Aber klar, also das wird ja auch immer von Leuten in der Diskussion sozusagen angeführt, ja, man muss ja verhüten, als ob alle Frauen, die jetzt ungewollt schwanger wären, nicht verhütet hätten. Das ist so lächerlich. Es gibt so viele Situationen, in denen Verhütungsmittel nicht funktionieren.
Ich habe auch, ich kenne alles. Ich habe eine Freundin, die ist trotz Spirale schwanger geworden.
Ja.
Ich habe, also Pille ist auch nicht hundertprozentig sicher. Ne? Wenn du krank bist oder Antibiotika nicht gleichzeitig oder irgendwas, ist also die Wirkung weg.
Also die Tochter von einer Bekannten von mir ist, die hat eine Nierenerkrankung und hatte dann irgendeine OP oder was, ich weiß das nicht mehr, da war die so 18 und hat dann, also die nahm die Pille und die hat dann in dem Kontext von dieser Medikation rund um die OP, offensichtlich ist da diese Wirkung der Pille beeinträchtigt gewesen, da hat keiner dran gedacht und die ist schwanger geworden, so mit 18.
Mhm.
Ne? Obwohl sie aufgeklärt war und verhütet hat und so weiter. Die hat das Kind übrigens gekriegt, aber egal. Also das, ich will damit nur sagen, es gibt einfach ganz viel. Es wird immer so getan, als wären Frauen Idiotinnen, die nicht verhüten, die nur ihren Spaß haben wollen. Und hinterher sagen sie halt so, ja, nee, April, egal. Das ist halt so eine Unverschämtheit, ja,
ja.
Das so zu bewerten und zu beurteilen. Es gibt einfach mal abgesehen von allen Indikationen, die es geben kann für einen Abbruch, wie eine Vergewaltigung beispielsweise, als der Worst Case für eine ungewollte Schwangerschaft, gibt es einfach noch so viele Dinge, die passieren können,
ja.
Ne? Ohne dass du dich gleich benommen hast wie ein Idiot. Und dann, ganz ehrlich, was soll das denn überhaupt heißen? Du benimmst dich also wie ein Idiot, hast nicht anständig verhütet. Nein, da musst du jetzt aber auch sehen, wie du klarkommst.
Pech, bis ans Ende.
Ganz genau. Tage. Das ist so beschissen, Entschuldigung. Das ist nur eine widerliche, bigotte Argumentation.
Es gehören eben immer zwei dazu.
Ja, natürlich. Deswegen, das auch nochmal
an alle Mütter von Sinn. Immer ein Mann, denn zwei Frauen, kein
Problem. Da passiert nichts. Genau, alles gut. Ja, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann immer denke, ne, also wir sind in der Pflicht als oder in der Verantwortung als Eltern, unseren Kindern da vernünftig irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Auch wenn die da haben wir ja schon öfter gehabt, diese Thematik nicht gerne von uns hören. Ne?
Mhm.
Und auf der anderen Seite sind wir definitiv auch in der Verantwortung, finde ich, gegen so einen Schwachsinn aufzubegehren, wie die Gesetzeslage, mit der wir hier irgendwie dealen. Damit wir von einer echten Wahlfreiheit auch reden und auch von einer echten Gleichstellung, weil davon sind wir Lichtjahre noch sehr entfernt.
Aber möchte, leider wollen die meisten Männer das immer noch nicht einsehen. Und
nee, die finden das alles super. Das
wäre alles doch total gerecht.
Ich möchte an der Stelle nochmal vorlesen, was wir im Netz gefunden haben über die Gesetzeslage in der ehemaligen DDR. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, die ehemalige DDR war ein Unrechtsstaat. Ich möchte da nichts, es war eine Diktatur und da gibt es nichts zu beschönigen. Aber es gab durchaus auch Errungenschaften im gesellschaftlichen Kontext, die was für sich hatten. Und da rede ich nicht nur von Krippenplätzen, sondern unter anderem über das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Und da gibt es eine Präambel. Also dieses Gesetz wurde beschlossen im März 1972 in der DDR. Und es ging um, also und dann wurde tatsächlich besprochen, dass es eine indikationsbasierte Regelung, nee gar nicht, es gab vorher eine indikationsbasierte Regelung und es gab dann eine komplette Neuerung, die eben den Frauen zugesteht, das eigenverantwortlich zu entscheiden, den Schwangerschaftsabbruch oder über den Schwangerschaftsabbruch. Und die Präambel finde ich besonders schön, da steht nämlich die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. So, jetzt kommt der Part, der vielleicht heutzutage nicht mehr so funktioniert. Die Verwirklichung dieses Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller seiner Bürger für die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau, für die Förderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden. So, aber zumindest der erste Teil finde ich, das ist tatsächlich ja irgendwie so, natürlich geht es um Gleichberechtigung und Gleichstellung und gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten. Und verdammt nochmal, alle Kerle da draußen, es ist nicht so. Solange ihr nicht selber Kinder rausdrücken müsst, 9 Monate schwanger rumlauft
und dann noch stillt
und dann den, stillt und dann den Rest eures Lebens auch körperlich nochmal ganz anders verbunden seid mit diesen Kindern, als wenn du ein Vater bist. Ich will das gar nicht kleinreden von der Verantwortung, aber von der körperlichen Situation ist es einfach was anderes. Solange das nicht so ist, könnt ihr das nicht nachvollziehen. Ihr könnt da nicht drüber mitreden. Und wenn es um die Entscheidung geht, habt ihr mal mindestens 50% die Fresse zu halten. Entschuldigung. Ich bin doch immer so böse.
Ein bisschen Brass.
Ja.
Ja. Aber darauf, auf diese Regelung in der DDR hatte uns übrigens eine unserer Instagram-Leserin
ja, genau,
mit dem Namen Zwergwerk 2000 aufmerksam gemacht.
Peggy, vielen Dank.
Liebe Peggy, genau, vielen Dank für deine Info. Ich hätte das jetzt auch nicht gewusst, wie das
in der auch nicht
DDR gewesen ist. Wir haben es daraufhin nochmal nachgelesen. Und das ist natürlich dann gerade auch für die eine Hälfte der deutschen Bevölkerung nochmal
krasser,
ein totaler krasser Rückschritt, wie es jetzt geregelt ist im Strafgesetzbuch.
Mhm.
Ja, ne?
Ja.
Hat nicht all.
Hat nicht all. Also wir brauchen mehr Petitionen, wir brauchen mehr Krach, wir brauchen vielleicht auch noch mehr Debatte.
Und mehr Freiheiten.
Mehr Freiheiten und wir brauchen die 5 Millionen.
Mehr Selbstbestimmung.
Wir brauchen die 5 Millionen woanders her sparen.
Ja, dringendst. Und vielleicht auch noch mehr als 5 Millionen.
Und, liebe SPD, das war echt ein fauler Kompromiss.
Ja, also ich bin damit auch nicht so richtig zufrieden.
Ich muss jetzt noch gleich noch ein, ich brauche noch ein Thema, wo ich mich noch ein bisschen drüber aufspuren kann.
Worüber möchtest du jetzt? Willst du noch 10 Minuten noch einen Rant über irgendwas anderes, was du immer schon mal sagen wolltest?
Trolle sind scheiße. Ich hasse Hate Speech. Was fällt mir noch ein? Februar geh kacken.
Wieso, der Februar ist doch ganz
okay. Ja, der Februar ist diesmal ganz okay.
Er ist doch ganz Nedo Global Warming.
Ach ja, das darf man ja nicht. Man darf sich nicht mehr freuen, wenn draußen Vögel zwitschern, weil das alles, das ist übrigens, weißt du das zufällig? Wir sind jetzt zurückgefahren vom DAS und die ganzen Felder waren voll mit Reihern und allem, was so zurückkommt jetzt.
Ja.
Und dann sagte mein Mann, woher wissen die in Afrika, wann die losfliegen müssen?
Das weiß ich auch nicht.
Weil, dass die hier losfliegen, wenn es kalt wird, okay. Aber woher wissen die in Afrika, dass es hier wieder warm wird?
Ihr könnt
los. Wie geht denn, was war denn da los? So, das wollte ich mal wissen, weil nämlich die wissen ja, was wissen die über Global Warming? Die sind auf jeden Fall alle schon wieder
also
da.
Also ich werde einen Freund von uns fragen, der ist nämlich Hobby-Ornithologe.
Ja, bitte.
Und wir haben ja unser Wochenendhäuschen in einem Vogelschutzgebiet und der kommt uns im Mai besuchen und dann wollen wir mit dem gemeinsam morgens um 4 Uhr aufbrechen.
Oha.
In dieses Vogelschutzgebiet und der will uns dann da die ganzen Vögel erklären. Den werde ich mal fragen, ne, was es vielleicht.
Der weiß es bestimmt. Was ist wahrscheinlich so ein mega basic Wissen?
Wahrscheinlich lachen sich jetzt ja alle tot über uns, dass wir das nicht wissen.
Ich weiß es nicht. Ich freue mich über Aufklärung, falls das jemand...
Also jedenfalls hat der mir erzählt, dass es einige Vögel gibt, die eben nicht bis ganz nach Afrika fliegen, weil die brauchen es gar nicht so warm. Ganz viele, die zum Beispiel aus diesem ganz hohen Norden, Norwegen und so weiter, da oben, wo schon dann jetzt schon ewiges Eis quasi ist, kommen, die fliegen tatsächlich nur bis nach Deutschland. Und weil da ist schon milde genug für die, die können hier überwintern. Und die sind dann zum Beispiel in diesen Gebieten, wo wir jetzt unser Wochenendhäuschen da haben, in Brandenburg. Da sind so einige Schwäne und Singschwäne und was weiß ich nicht für... große Vögel, richtig große Reiher und Kraniche.
Also ich habe jetzt da, wie gesagt, auf dem Darß super viel gesehen und auf dem Rückweg, da fährt man ja auch durch Brandenburg, da. Und ich freue mich darüber, dass der Februar so mild ist. Kann er sagen, was da
ist. Ich auch. Mein Mann sagte heute zu mir, Mensch, unsere Klo ist noch gar nicht eingefroren dieses Jahr, weil sonst immer im Februar friert uns die Wasserzuleitung für unser oberes Klo ein und dann müssen wir das für eine Woche lahmlegen, damit das nicht benutzt wird. Ja, aber das ist dieses Jahr nicht passiert.
Ich hoffe, das passiert nicht auch noch.
Nee.
Weil ich weiß nämlich, letztes Jahr war das nämlich im Februar oder bis fast Anfang März, wo es hier so alle Seen noch so zugefroren waren. Und es war so eiskalt.
Auf dem Eis, genau. Aber guck mal, diese Woche fängt der März an. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema.
Wir sind durch mit dem Frost?
Jo.
Ja.
Sag ich mal.
Soll mir recht sein.
Sag ich mal,
ne? Soll mir recht sein. Ja, nee, sonst habe ich nichts, ich habe nichts zu renten. Winter ist okay, so wie es jetzt ist. Ich vermisse den Karneval, aber das habe ich ja jedes Jahr in der Diaspora. Ja, aber wenn ich jetzt im Rheinland wäre, wäre ich schon längst im Gange.
Ach Mensch, Anna. Ja. Dann schnapp dir einen kleinen Koffer und fahr mit deiner roten Nase am Wochenende hin. Lass die Familie Familie sein.
Die wollen ja auch alle.
Und sind Kamelle. Ja alles
Karnevalsköppe.
Ja, dann nimm die mit. Warum nicht?
Ja, die müssen auch mal wieder in die Schule gehen. Die gehören.
Ja, doch nicht am Wochenende, ich bitte dich.
Ja, aber es lohnt sich ja gar nicht. Guck mal, Montag ist Rosenmontag.
Jetzt nächsten Montag schon?
Jetzt.
Ach du Scheiße, ich habe noch keine Verkleidung. Anna hat mich nämlich eingeladen zu einer Karnevalsfeier und ich als Ostfriesin.
Ich finde dich sehr tapfer.
Ja, ich muss mir wahrscheinlich zu Hause schon Mut antrinken und dann herlaufen, damit ich überhaupt kommen mag.
Also, hol dich ab.
Das will ich sehen. Ja. Ja, da muss ich mir jetzt tatsächlich mal überlegen, was ich anziehe.
Du kannst ja als
ich hatte ja schon
was. Geh doch
als, sag's jetzt nicht.
Nein, geh doch als Petition. Ich habe gesehen.
Ich gehe als Paragraph 219a.
Okay, aber wie verkleidet man sich da? Ich habe jetzt gesehen, dass hier in der Story auf Instagram habe ich bei unserer Freundin Ricarda gesehen von 23 Quadratmeter Stil, die ja in Köln lebt und Karnevalistin ist. Ricarda, Alaf, die geht mit ihren Karnevalsmädels, die gehen als Fake News. Und dann hat sie gesagt, sie machen sich so einen Rock aus Zeitungspapierstreifen und haben Twitter-Vögelchen in den Haaren. Und ich weiß nicht, was noch, in der Mitte habe ich vergessen, was sie da machen.
Ich könnte ja als Verstoß gegen Paragraph 19a gehen.
Wie machst du das denn?
Dann lauter Abtreibungsinformationen auf mir posten.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Genau. Auf mich draufkleben und durch die Straßen laufen.
Genau.
Nee, nicht, dass ich dann nachher noch verhaftet werde. Nein, ich habe ja schon eine Idee, irgendwie ist nicht ganz so aufregend, aber etwas, was ich will mich nicht so albern verkleiden, das kann ich nicht, das ist gegen meine Natur.
Nicht so, das ist das Problem mit den, das stimmt. Das
ich bin zu etepetete dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, ich muss trotzdem noch irgendwie mir ins Gesicht schauen können, wenn ich mir zufällig irgendwo im Spiegel begegne.
Ach was.
Also ich mache jetzt nicht so was Langweiliges wie Audrey Hepburn ein Frühstück bei Tiffany's, das ist mir zu schick. Ja, muss schon auch lustig sein.
Also hier unsere Nachbarn direkt nebenan, die sind eigentlich auch überhaupt gar keine Karnevalisten, weil er ist nämlich Ostberliner und sie ist Kubanerin und sind beide eigentlich überhaupt nicht so, also haben so eine Karnevalskultur nicht so.
Die kommen auch?
Und die kommen immer und die verkleiden sich immer mega. Die waren letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr, waren die als Frida Kahlo und Diego Rivera verkleidet. Hör mal,
das war allerdings echt sehr
das cool. War so cool. Die haben echt immer coole Kostüme, muss ich jetzt mal sagen. Bin ich mal gespannt, was Frida die dieses Kahlo Jahr machen.
War doch Ines auch schon mal.
Ja. Auch ein cooles Kostüm.
Heute, wo hatte ich das denn gesehen? Irgendjemand war als Jellybean-Tüte gegessen. Das war auch total süß. Sie hatte so ein aus transparentem Zellophan so eine Art Kleid oder Rock sich gebaut und der war von innen gefüllt mit diesen Wasserbomben-Luftballons.
Mhm.
Ganz viele bunte und es sah echt aus wie Jellybeans und dann hatte sie noch dieses Jellybean-Schild als sozusagen Fascinator, so als so ein Hut so schräg auf dem Kopf. Das sah auch total niedlich aus.
Ich habe auch, wer auch immer coole Kostüme hat, ist hier die Jessie von Törtchenzeit. Da muss man auch mal auf Instagram gucken. Die macht nämlich, die war zum Beispiel auch schon als Schaumbad. Das war auch total lustig. Da hatte die lauter solche, wie so Watte Bälle um sich rum.
Aber dann müsste und auf die DIY-Queen sein.
Und dann hatte sie so eine Quietsche-Ente noch auf dem Kopf. Weißt du, so, also es sah echt super aus.
Wie niedlich, aber da musst du ja richtig Zeit und
ja, ja, klar. Ja, so ist das ja auch eigentlich.
Rein. Also ich weiß nicht, Anna, also ich tatsche mich mal vorsichtig ja, an die Sache. Ja,
alles gut.
Ich probiere das mal aus dieses Jahr.
Es gibt so ein...
Wir werden euch dann berichten.
Ja.
In 14 Tagen.
Ja, vielleicht machen wir ein lustiges Foto.
Genau, also quasi, wenn ihr das hier hört, das ist ja der Tag vor dem Rosenmontag. Ne?
Ja, wir dann hört ihr das. Dann
wir
sind
senden ja Sonntag.
Wir senden Sonntag.
Und also wenn ihr Sonntag gleich hört, wie es wird, das natürlich von unseren Stammhörerinnen erwarten. Dann sitzen wir sozusagen schon im
Kostüm rum.
Pole Position.
Genau. Genau.
Ich bin gespannt, ob ich meinen Mann noch überreden kann, mitzukommen. Aber ich fürchte, der kneift.
Schade. Schade, schade, schade. Ach, vielleicht fällt uns noch was ein, wie man den noch locken kann.
Eine Drohne auf dem Kopf.
Ja.
Der geht als Drohne.
Der geht als Drohne oder als Käsefondue. Kann man doch auch machen. Macht sich so leere Raclette-Packungen dran oder diese, wie heißen diese Ofenkäse-Dinger?
Und eine Fondue-Gabel im Haar.
Ja, ja, zack, fertig. Kann jeder erkennen. Und zwei von unseren lieben Nachbarn hier, die kamen, das sind nämlich auch beide Hamburger, die haben natürlich auch gar nichts damit am Hut, die kommen aber dann trotzdem immer brav und dann standen die mit ihren Cowboy-Huten vor der Tür und dann habe ich gesagt, na Jungs, kommt ihr als Brokeback Mountain? Das ist schon, da habe ich den ganzen Abend Spaß gehabt mit dem Witz. Ja, das geht natürlich auch immer.
Brokeback Mountain. Gott, ja. Ja, eigentlich könnte man ja auch mal von der Oscar-Verleihung sich vielleicht noch so ein bisschen inspirieren. Können wir doch mal kurz reden über die Oscar-Verleihung?
Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur sozusagen die Nachlese in Social Media gesehen. Aber ich bin ja so verliebt in diese Serie Pose. Hast du Billy Porter gesehen in seiner Robe?
Nein, ich habe eigentlich wirklich fast gar nichts gesehen. Ich habe nur diesen kleinen Song-Sing-Auftritt von Bradley Cooper und Lady Gaga gesehen.
Das habe ich auch kurz
gesehen. Und dann habe ich, was mich echt berührt hat, habe ich Selma Hayek gesehen.
Selma Blair.
Blair.
Das habe ich auch gesehen.
Hey Gott, wie schrecklich. Sorry, Selma.
Ja. Selma hab ich auch Blair. Gesehen.
Oh, ich wusste das überhaupt nicht, dass sie MS hat.
Ich hätte das gelesen und wieder vergessen. Und dann ist es mir wieder eingefallen, als ich sie auf dem roten Teppich gesehen habe mit dem Stock, ne? Aber ich fand es trotzdem einen mega coolen Auftritt.
Sie sah auch super aus und hat auch, also fand ich auch toll, dass sie gemacht hat. Aber die ist so instabil gewesen, ne?
Ja, die sah
so
wirklich aus.
Und
das tut einem ein bisschen weh, wenn man das sieht. Aber auf der anderen Seite finde ich, also ich fand schon cool, dass sie sich halt, also dass sie sich nicht versteckt. Die hätte ja jetzt auch irgendwie, also wegbleiben können oder keine Ahnung was, sondern dass sie damit rausgehen soll, ist halt jetzt so. Also weißt du, so das fand
Wenn sie sich dazu gesundheitlich, körperlich in der Lage fühlt, logisch, klar, fand ich schön, dass sie dabei war.
Fand ich auch, fand sie sehr toll aus und sie hat sehr, auch trotzdem, sie hat ja auch geweint, aber trotzdem, ich fand es einfach mega gut und echt.
Aber was ich total gut fand, ich hatte das gestern kurz gesehen bei, Gott, ich habe ja so ein schlechtes Namensgedächtnis. Es gibt eine im Rollstuhl sitzende Bloggerin, die darüber an ihrer Insta-Story auch die kurz kommentiert hat und die sagte, sie als Behinderte fände das in Deutschland immer so ein beklommenes Schweigen käme, wenn sie mit ihrer Behinderung oder andere Menschen mit Behinderung auftauchen. Und was sie so erfreulich fand, und das ist mir auch aufgefallen, ist, als sie das gesehen hat, dass die Presse, die sie alle fotografiert hat, dass die alle so aufmunternd zugejubelt haben. Und sie meinte, in Deutschland wäre da sicherlich eher so ein betretenes Schweigen gewesen, so ein bisschen.
Okay.
Wobei, ich kann nicht sagen, ob das stimmt.
Weiß ich auch nicht, aber da fehlt einem einfach die Erfahrung, um das zu beurteilen, ne?
Ja.
Als nicht behinderter Mensch. Aber ich fand es auch gut, also ich fand es sehr bewegend und ich fand es total gut. Also, und was ich sagen wollte, Billy Porter, den ich ja sowieso total liebe, der hat erst vom roten Teppich berichtet und hatte da schon so, also oben wie so eine Smokingjacke an und total schick. Und dann hatte der so einen schmalen schwarzen Rock an. Und dann, als er selber über den roten Teppich gegangen ist, hat er quasi das Unterteil gegen so eine riesige, wie so ein schwarzer Samtrock, aber Rock ist eine Untertreibung. Cool. Der sah so sensationell aus. Sensationell. Sensationell.
Also übrigens Serienempfehlung. Ich musste mich erst ein bisschen eingewöhnen. Aber meine ganzen Mädels sind schon total seit Wochen.
Ich habe euch angefixt. Ich habe das gesehen.
Pose, genau. P-O-S-E, Pose. Ne?
Bei Netflix.
Auf Netflix. Eine Serie, die in den 80er Jahren in New York spielt.
Ballroom-Scene. Genau,
also
und so LGBT. LGBTQ, ich vergesse mal die Reihenfolge.
Szene, Transgender, was auch immer.
Community. Tänzer. Also es ist so eine, es geht um diese Community und man sieht halt auch wirklich, also das ist sehr schrill. Also ich finde gerade die erste Folge ist so, dass man sich so ein bisschen reinfinden muss.
Ja, lasst euch nicht abschrecken von der ersten Folge, genau. Die ist ein bisschen anstrengend.
Und dann finde ich, dann connectet man so mit den einzelnen Charakteren.
Genau.
Und dann ist es die schönste Serie, die ich seit wirklich, die ich seit Jahren gesehen habe.
Die geht so ans Herz und die Musik ist auch so toll, weil man kennt es komplett.
Ja.
Und dann so viele schöne Menschen, tolle Tanzszenen.
Ja, und es ist wirklich so eine ehrliche und auch krass, wie soll ich mal sagen, ungeschönte Darstellung auch von Armut und von dieser Existenz am Rande der Gesellschaft, dass die sozusagen so in den 80er Jahren diese ganze Community so abgetrennt war von allen Privilegien, angefangen von Bildung über Wohnraum, über Gesundheitsvorsorge, alles, was es gibt. Ja?
Ja.
Und auf der anderen Seite wird gezeigt, wie diese Yuppie-Culture sich entwickelt. Das finde ich wirklich...
Und AIDS.
Ja, genau. HIV spielt eine große Rolle und so weiter. Und das ist wirklich eine ganz toll gemachte, bewegende, berührende und trotzdem auch sehr komische und großartig unterhaltsame Serie. Also ich habe die vor ein paar Wochen gesehen und dann habe ich meinen Insta-Story damit zugeballert.
Bis wir dann endlich irgendwann sagen, okay,
wir gucken.
Die erste Folge ist scheiße, aber gut, muss ja was dran sein. Und jetzt bin ich natürlich total gehuckt. Und was ich parallel dazu gucke, ist Sex Education.
Habe ich auch geguckt.
Wo auch gerade in der Folge, ich bin noch relativ am Anfang, aber da ging es auch gerade um eine Abtreibung. Und,
ach ja, richtig.
Ne, ja, dieses eine Mädel treibt ja da ab. Und finde ich eine super Serie, kann man auch gut seine Teenies gucken lassen ab dem dafür vorgeschriebenen Alter.
Ich glaube 16, oder? Ich glaube, die ist ab 16, ja. Genau, wir können auch mal wieder eine Folge machen über ein paar schöne Serien.
Ja, ich glaube, das ist langweilig, wenn man jetzt nur so, ich glaube, ich finde es besser so, wenn man mal so ab und zu mal eine einstreut, weil ich glaube, eine Stunde lang und die Serie ist auch noch gut und die Serie
und
die Serie ist auch
noch. Quatsch.
Und die Serie noch.
Ist ja gut. Ich habe es verstanden, Alter.
Hast du verstanden.
Das gilt jetzt.
Runter. Ja. Was wir übrigens eigentlich vorhatten und gar nicht hinbekommen haben, ich habe ja Anna besucht letzte Woche.
Stimmt, da wollten wir eigentlich...
In ihrer Ostsee-Residenz.
Genau, da wollten wir eigentlich eine Folge aufnehmen, im Bett.
Ja, aber irgendwie kam es dann doch nicht dazu. Außerdem waren alle um uns herum husteten, also deine Family, deine Kiddies. Und du hast auch noch ein bisschen.
Ich habe auch noch ein bisschen. Ich habe dann ja noch ein bisschen was abgekriegt von und dann.
Und außerdem musste ich so viel arbeiten.
Ja, du hast ja abends, ich war ja schon im Bett und schlief ja schon fast, als du mit deinen.
Ich saß dann und habe Grundrisse gezeichnet bis nachts um 2.
Und dann ist jemand aufgestanden und hat gerufen: Nur noch ein Bad.
Noch ein Bad, dann bin ich fertig.
Genau. Nee, da kamen wir nicht dazu. Aber eine Ostsee-Folge machen wir und eine Gin-Folge machen wir auch nochmal wieder.
Ja, genau. Es war eigentlich sogar geplant, eine Gin-Ostsee-Folge zu machen. Ja,
das haben wir alles nicht.
Aber ich kann nur sagen, Leute, das. Ist so schön.
Ich, ja, obwohl,
ich sag's gar nicht, vergesse es ganz schnell wieder, sonst wird es dazu vor.
Doch, es ist schön da.
Gut.
Gut.
Gut? In Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, also bis in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns wie immer sehr freuen über eure Kommentare, Likes, Weiterempfehlungen und Herzen und Sternchen und was ihr alles zu bieten habt.
Immer. Alles her damit.